Folge 1 der Win Today Hockey O'Clock Original Series Der Manager wird präsentiert von Bravis Immo. Bravis Immo bedeutet Beratung, die zuhört, Lösungen, die passen und Entscheidungen, die halten. Gleich im Anschluss dreht sich im Gespräch mit KAC-Manager Oliver Piloni alles um das Projektieren, genauso wie in der Welt von Bravis Immo. Denn jedes Projekt wird dort für Sie von Beginn weg von Profis begleitet. Sind Sie Anleger? Wünschen Sie eine 360-Grad-Beratung wie beispielsweise bei einem Kauf oder Verkauf? Sind Sie auf der Suche nach kompetenter Verwaltung Ihrer Wohnung oder Liegenschaft? Dann sind Sie bei Bravis Immo bestens aufgehoben. Jetzt gleich einen kostenlosen Beratungstermin sichern via office@bravis-immo.at. Das ist office@bravis-immo.at. Bravis Immo. Einfach bravissimo.
Win today. Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
In mitten drin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move. Another nice move.
Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Kaum hat man das Kalenderblatt umgedreht, ist es endlich wieder soweit. Die nächste große Serie, das nächste Win Today Hockey O'Clock Original ist da. Und es heißt aus gutem Grund der Manager. Ja, Capital Letters, großes D, großes E, großes R. Es freut mich außerordentlich, dass sich der Manager in der Win Today Ice Hockey League heute und in drei weiteren Teilen ausführlich Zeit nehmen wird, um über all das zu plaudern, was Management eines Großvereins, eigentlich des wichtigsten Eishockey-Vereins des Landes, ausmacht. Es ist natürlich Oliver Piloni und freue mich sehr, Oliver, dass du mich da in die heiligen Hallen gelassen hast und dass wir ein klein wenig über Eishockey im Allgemeinen, aber Management im Speziellen sprechen dürfen. Danke sehr.
Kein Problem. Danke, dass ich da sein darf.
Oliver, das wird in vier Teilen stattfinden. Heute am 1.10. gibt es exklusiv Teil 1, den wir Projektieren nennen. Wie wichtig es ist, einen Zeitplan zu haben, vielleicht auch eine Vision. Wir werden in diesem Teil sicherlich aber auch darüber sprechen, wie man überhaupt Eishockey-Manager wird und Eishockey-Manager bleibt. Das ist wahrscheinlich noch viel schwieriger. Kommende Woche gibt es dann eine Doppelfolge, da gibt es eine reguläre Winter Day Hockey O'Clock Folge in der Früh und dann am Abend in den Abendstunden dann Teil 2. In zwei Wochen am 15. Oktober genau dasselbe noch einmal und am 22.10. ein nicht unwichtiges Datum für dich, da kommen wir dann noch dazu, gibt es dann den vierten und letzten Teil. Heute Teil 1, Projektieren. Und komm auch zu allen Aspekten, die damit zusammenhängen, möchte das Ganze aber beginnen mit etwas, das mich relativ kurz vor dieser Aufzeichnung noch erreicht hat. Und ich mag das immer, wenn große Persönlichkeiten über andere große Persönlichkeiten sprechen. Und in Klagenfurt, wo es unfassbar viel Eishockey-Prominenz gibt, gibt es aber wenige, die einen so derart großen Namen haben und auch völlig zu Recht unter der Hallendecke hängen wie Thomas Koch. Der hat sich vor der Aufzeichnung noch bei mir gemeldet und möchte dir über mich Folgendes ausrichten. Und das möchte ich jetzt an den Anfang stellen und auch verlesen. Er hat geschrieben: Ich weiß, wie schwer es ist, in dieser Stadt für den KAC tätig zu sein. Und was Oliver in all den Jahren geleistet hat, war großartig. In dieser Position zu sein, so viele wichtige und richtige Entscheidungen zu treffen, ist wirklich beeindruckend für mich. Ich habe die Zusammenarbeit mit Pille genossen und tue es jetzt auch noch. Wenn du sowas hörst, was macht das mit dir?
Du, das hört sich gut an. Vor allem, wenn es ein Mensch, wie der Dago sagt, der nicht nur ein sehr guter Eishockeyspieler war, sondern auch ein wunderbarer Mensch ist, guter Charakter. Wie gesagt, so wie er gesagt hat, wir haben auch jetzt noch Kontakt. Wir sind gerade vorgestern wieder in der Kabine unten gesessen, er mit seinem Sohn. Und es ist natürlich toll, sowas zu hören.
Wie schwierig ist es, Manager in Klagenfurt zu sein?
Wenn ich den Leuten zuhöre, relativ einfach, weil wir natürlich eine Tradition haben. Aber ich glaube, auch meine Kollegen wissen, wie schwierig es ist in Klagenfurt, weil natürlich du immer in der Öffentlichkeit stehst, du nirgendwo hingehen kannst. Also ich kann da sagen, dass ich wahrscheinlich in den letzten 7, 8 Jahren sehr selten fort war. und weil du überall auf Eishockey angesprochen wirst. Was ja jetzt, das klingt jetzt vielleicht negativ, was ja natürlich auch positiv ist, weil über etwas geredet wird, dann bist du wichtig. Also nicht ich als Person jetzt, sondern der Verein. Und das ist, auf der einen Seite ist es natürlich toll, das zu machen, aber es ist oft auch sehr schwierig.
Ich kann dieses Gefühl, das du jetzt auch beschrieben hast, oder diese Szenerie mittlerweile einigermaßen nachvollziehen. Ich scherze immer so ein klein wenig mit meiner Frau, dass wenn es wieder nach Klagenfurt geht, ich meistens so stoppen kann, wie lange es dauert, bis dich jemand auf Eishockey anspricht. Und ich war vor ein paar Jahren mal am Wörthersee baden und bin in einen KC-Spieler reingelaufen und habe mal ein bisschen geredet und habe ihn gefragt, wie ist es eigentlich für dich so, in dieser Stadt zu leben? Und er hat gemeint, es ist ein völliger Wahnsinn, weil du überall auf Eishockey angesprochen wirst. Und er hat gesagt, er hat auch andere Angebote gehabt und hätte auch bei größeren Vereinen sein können, aber er wollte wo sein, wo Eishockey relevant ist. Und das macht diese Stadt so extrem spannend, weil du in allen Poren irgendwie merkst, hoppla, hier passiert Eishockey, wird Eishockey gelebt. Und gleichzeitig heißt es dann aber auch mal von außen ganz gerne, Klagenfurt ist eine Schlangengrube und man muss sehr aufpassen, mit wem man sich unterhält und wie genau und worüber. Ist dieser Blick von außen ein falscher oder kann das tatsächlich?
Schlangengrube möchte ich nicht sagen, weil das würde ja bedeuten, dass wir interne Quereleien haben. Und das ist eigentlich, was oft von außen auch so dargestellt wird, aber das kann ich nicht bestätigen. Also ich habe jahrelang auch mit dem Helmut Reichel zusammengearbeitet, wo auch von außen immer, weil der Helmut ist ja auch jemand, der nicht so sehr in der Öffentlichkeit ist oder unter den Leuten ist. Und ich habe mit ihm auch super auskommen, auch jetzt noch. Und weil das früher der Dago gesagt hat, für mich das größte Kompliment war auf dem Helmut einmal, dass er gesagt hat, in den letzten Jahren, wo ich eben gesagt habe, ich spiele mit weniger Ausländern, er muss den Hut ziehen von mir, weil das hat er sich nicht getraut. Also Schlangengrube, das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Ich meine, du wirst halt auch immer und überall auf das angeredet. Also ich kann voriges Jahr in der Finalserie oder voriges Jahr bin ich extra um 2 erst am Markt essen gegangen, weil ich gedacht habe, dann sind dort weniger Leute und ich habe schnell eine Suppe gegessen. Und dann sitze ich eben dort extra so, dass mich keiner sieht und dann kommt eine ältere Dame zu mir mit dem Kopf auf meine Kopfhörer und sagt, gibt es noch eine Karte für heute? Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich isse gerade. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich noch ein Abo kaufen? Aber das will ich jetzt gar nicht so negativ sagen, aber das sieht man, weil das war wirklich eine ältere Dame. Nicht? Und das ist, es geht quer durch die Generationen und natürlich ist es Schlangengrube, wenn du halt noch nicht sportlich erfolgreich bist, dann ist es halt schwierig. Da muss ich schauen, dass ich ruhig bleibe, weil wenn ich noch halt zum Beispiel die Panik kriege, dann kann es leicht in die falsche Richtung gehen.
Das Gute an diesem Format ist, dass ich mir immer versuche vorzunehmen, Wissen zu kreieren, Nachvollziehbarkeiten und dass man so auch gefährliches Halbwissen, und das existiert, glaube ich, gerade bei den Fans und so in der Eishockey-Welt sehr häufig, dass wir das widerlegen können, dass wir es vielleicht auch belegen können. Und das wird im Laufe dieser Serie sicher noch des Öfteren passieren, dass wir vielleicht mit Klischees aufräumen können, dass du uns ein klein wenig Einblick gibst in diese Welt, über die nicht oft gesprochen wird. Und ehrlicherweise wird es so sein, dass wir am Ende dieses Formats dann wahrscheinlich auch sagen können, so lang hat noch nie ein Eishockey-Manager in Österreich über sein Tun und Wirken gesprochen. Aber um deine Person mal ein klein wenig vorzustellen, es gibt ja auch wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer, die mit dem KAC nicht ganz firm sind, haben wir gedacht, müssen wir erstmal die Person Oliver Piloni sprechen und auch wo die Person herkommt und ein klein wenig über deinen Werdegang. Und eine gute Seele hat mir da einen Jugendfreund nahegelegt, mit dem doch mal ein klein wenig über dich sprechen sollte. Und der gute Peter Müller, mit dem du selbst im Nachwuchs des KAC das Eishockeyspielen gelernt hast, der ist dem Ganzen auch nachgekommen, als ich ihn gebeten habe. Erzähl mir doch mal ein klein wenig was über den jungen Oliver Piloni. Ich würde vorschlagen, wir hören ganz kurz rein und plaudern dann darüber.
Naja, zum Oli, der Name Piloni ist ja unweigerlich und mehrfach bestätigt mit Eishockey verbunden. Was aber vielleicht einige nicht wissen, ist, dass der Oli eigentlich aus dem Fußballlager kommt und dadurch, dass er in seiner Jugend auch vereinsmäßig Fußball gespielt hat, war er natürlich einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste bei unseren Strandbad, Lohaland-Partien. Der Uli war aber auch im Strandbad einer der besten Palanka-Spieler. Das heißt, er war ein begehrter Mitspieler und ein gefürchteter Gegner. Und er war, was auch im Zusammenhang mit dem Fußball steht, ein sehr guter Tipkick-Spieler. Das haben wir nämlich in unserer Studienzeit bis zum Exzess gespielt und vom Zeitaufwand mindestens gleich wie die Lerneinheiten betrieben.
Jetzt hätte man relativ viel erwartet, aber dass Fußball einen so derart dominanten Platz in deinem Werdegang hatte, in deinem Erwachsenwerden. Vielleicht müssen wir, nachdem Sie dann Vorarlberger und ein Kärntner gegenüber sitzen, für alle Nicht-Kärntner erstmal das Strandbad Lohaland, und ich hoffe, verhunzt das jetzt nicht komplett, und das Balanken oder Balanka-Spielen auflösen. Balanka, habe ich mal sagen lassen, ist Tischkick, Tischfußball. Ja. Strandbad Lohaland ist einfach nur eine Partie auf Gras.
Genau.
Wie kam es, dass Fußball so ein großer Teil deines Großwerdens war?
Ich glaube, Sport allgemein, und das unterscheidet sich ein bisschen jetzt zur jetzigen Generation, weil ich habe im Sommer Fußball gespielt und im Winter Eishockey gespielt. Es hat zum Beispiel Wochenenden gegeben, wo ich am Samstag Fußball und am Sonntag Eishockey-Meisterschaftsspiele gehabt habe. Und ja, das war ziemlich anstrengend. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr oft am Sonntag noch vor dem Fernseher gelegen bin und Krämpfe gehabt habe. Aber wir haben auch alles, ich habe jede Strecke mit dem Radl zurückgelegt. Das heißt, ich habe in der Mitte gewohnt und bin eben mit dem Radl am Fußballplatz gefahren, mit dem Radl in der Eishalle gefahren, auch im Winter, was es heute auch nicht gibt, weil wenn man sieht, dass sobald ein bisschen die Kinder alle mit dem Auto geführt werden von den Eltern oder sobald sie 18 Jahre sind mit dem Auto von den Eltern, also das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Und Fußball, ja, da habe ich Leistungszentrum gespielt, wie gesagt, das wissen eigentlich wirklich wenige. Ich habe sogar eine Kärntner Auswahl gespielt. Ich weiß nicht, wie oft wir Kärntner Meister waren. Wir haben da eine ziemlich gute Mannschaft gehabt mit dem Heimo Vorreiter, der vielleicht was sagt, der lange Bundesliga gespielt, Philipp im Tor. Und da waren wir richtig gute Truppen. Und ich kann mich erinnern, wir sind einmal Kärntner Meister geworden ohne ein Gegentor. Also das war unglaublich eigentlich. Und ich glaube sogar gegen VfC haben wir Finale gespielt, österreichische Meisterschaft, und da haben wir verloren. Und ich glaube, in der anderen Mannschaft hat der Andi Ogris gespielt. Da haben wir 4-0 verloren. Das war eigentlich die einzige Niederlage, die wir in dem Jahr gehabt haben. Also da waren wir, das war richtig gut. Und die haben mich halt irgendwo nochmal entscheiden müssen. Und jetzt will ich nicht ganz so negativ sein beim Fußball, aber auch wenn man jetzt auf Fußball schaut, und heutzutage kannst du das alles mit den super Zeitlupen auflösen, was mich gestört hat, ist, dass wenn einer gleich gefault worden ist, dass immer liegen bleibst und so liegen geblieben ist, als ob er wirklich
Karriereende.
Genau. Ja. Und das gibt es beim Eishockey nicht. Und deshalb, man, wahrscheinlich hätte ich beim Fußball viel mehr Geld verdienen können, aber ich habe mich noch für Eishockey entschieden. Und es wäre natürlich auch leichter gewesen, vorher schon in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen, weil bei Eishockey, der Peter ist ja gemeinsam mit mir, mit dem Richie Watzke, wir haben eine WG gehabt in Graz, da sind wir damals zum GSV gegangen, Bundesliga gespielt, weil da ist meistens nur mit drei Linien gespielt worden und in Klagenfurt war die dritte Linie, obwohl wir auch als Eishockey-Nationalteamspieler waren, du hast keine Chance gehabt. Weil da war die dritte Linie, war Heli Koren und so eine Herrschaft, und da hast du keine Chance gehabt, rauszuspielen.
Zeitlich bewegen wir uns in den späten 70ern, oder eigentlich Mitte 80er Jahren. Wie war das österreichische Eishockey damals aufgestellt, organisiert?
Das ist eine gute Frage. Es hat natürlich viel weniger Nachwuchsspieler gegeben, weil ich glaube, damals die Altersklassen waren von 17 direkt in die 20. Das heißt, du hast, wenn du in der 17er rausgekommen bist, einmal zwei Jahre oder ein Jahr zumindest fast gar nicht gespielt, weil du keine Chance gehabt hast, weil die anderen ja viel älter waren. Oder war es sogar von 16, 20 aufgestellt. Meine meisten Trainer im Nachwuchs waren zum Beispiel ehemalige Spieler, so wie Hermann Knoll, Paul Samonik. Das waren unsere Trainer, Tone Kender, die meistens sogar das Training dazu genutzt haben, sich selbst fit zu halten und einen Spaß gehabt haben, wenn sie gegen unsere 16-Jährige allein mit der Scheibe übers Eis gefahren sind und so fangen den schwarzen Mann auf die Art. Und das war komplett unprofessionell eigentlich damals.
Es hat sich viel getan seit deiner aktiven Zeit und der jetzigen, aber weil du dann irgendwie auch den Weg in Richtung Eishockey-Profitum eingeschlagen hattest, hätte es auch sein können, dass du dem Fußball treu geblieben wärst, oder hättest du damals um beim Managertum auch zu bleiben, als Teenager das Angebot bekommen oder die Karriereperspektive, kannst du irgendwann Fußballmanager werden oder Eishockeymanager? Hättest du damals schon sowas intendiert gehabt oder kam das dann erst Jahre später?
Ich habe nie darüber nachgedacht, Manager zu werden, ganz ehrlich. Also vorrangig war für mich einmal, noch Eishockey zu spielen, daneben zu studieren, was noch zum Schluss relativ schwierig war, weil ich natürlich in Zell am See gespielt habe. Und genauso hat sich das beim Studium alles verändert. Früher mal, da ist ein Freund ist zu einer Vorlesung gegangen und du hast noch die Abschrift gelesen, du hast ja nicht anwesend sein müssen. Und deshalb habe ich dann zum Beispiel keine Prüfungen mehr machen können, weil ich in Zell am See war und bin noch zu einer Prüfung gegangen und bin auch, glaube ich, eine Viertelstunde aufgestanden und habe gesagt, das kann ich nicht beantworten, weil das waren die Vorlesungen und du hast von niemandem eine Mitschrift bekommen. Ich sogar, kann ich mich erinnern damals, weil die Dame, die aufgepasst hat bei der Prüfung, hat mit mir angefangen zum Studieren und hat gesagt, ja, frag einmal den Dozenten, ob er dir eine Unterlagen gibt. Keine Chance. Also damit war dann relativ schwierig, auch das Studium fertig zu machen und dann bin ich eben zufällig zwar ins Management gekommen, aber das war am Golfplatz.
Und genau das ist das, wo man in der Vita schon gedacht hat, wie cool, wie spannend ist es eigentlich, Manager von einem Golfplatz zu sein und dann Manager des wichtigsten Eishockey-Clubs in der Liga zu werden, weil im weitesten Sinne ist das, was ich machen darf, mich dem Journalismus widmen, dem Sportjournalismus. Und genauso wenig wie es in Richtung Journalismus keinen vorgezeichneten Weg gibt, habe ich mir die Frage gestellt, gibt es einen vorgezeichneten Weg, Manager zu werden? Oder ist es wichtig, einfach lästig zu sein, sich aufzudrängen und am Ende des Tages zu tun?
Ich glaube, das ist allgemein, wenn du heute, du kannst die beste Ausbildung haben, wenn du nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist, wirst du relativ schwer einen Job finden oder vor allem einer, der da Spaß macht. Mein Golf zum Beispiel war ja so, wie ich in Zell am See Eishockey gespielt habe. Da gibt es ja einen wunderschönen Golfplatz. Und natürlich haben wir im Sommer dort teilweise auch Golf gespielt. Und ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie sehr du den Golf auskennst, ich bin einfach hin, habe den Schläger angegriffen und habe den Baseballgriff gespielt. Und ich spiele eigentlich links Eishockey und spiele aber Golf rechts. Weil meistens die Eishockeyspieler, die spielen nur, spiele gleich auch links, nur du machst einen komplett falschen Schwung. Und da bin ich auf der Driving Range gestanden. Ich hoffe, ich hole da nicht zu weit aus. Und
du darfst so weit aus und wir haben Zeit.
Dann geht der Pro hinten vorbei und sagt, warum ich nicht die Golflehrerausbildung mache. Warum soll ich eine Golflehrerausbildung machen? Da habe ich gedacht, ja, eigentlich im Leben, alles, was man hat, ist nicht so schlecht. Und dann habe ich mich eben angemeldet. Das ist eben eine Woche Kurs. Und habe gedacht, ja super, was werde ich dort lernen? Ich kann gut Golf spielen. Das ist wieder kostet viel Geld, verlorene Zeit. Und ich muss aber sagen, und das, jetzt komme ich auf die Frage zurück von dir, wenn ich das nicht gemacht hätte, das hat mir zum Beispiel sehr viel geholfen, auch in meinem späteren Leben im Managerberuf, weil als Golflehrer, da haben wir eben Kamingespräche gehabt und du hast Spezialisten dort gehabt, die dir beigebracht haben, wie du, wenn du mit jemandem kommunizierst, herausfindest aus dem Gespräch, was das für ein Typ ist. Ist er ein visueller Typ? Ist er ein Typ, der angegriffen werden will? Das klingt jetzt blöd, aber beim Golf, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, du kommst zu mir, und ich bin der Golflehrer. Und ich fange dir an angreifen.
Muss ich vorausschicken, ich bin völlig talentfrei. Also
oh, ja.
Sportlegastheniker.
Ja. Und wenn du dich noch angreifst, du kommst nicht mehr zu mir. Und das hat man eben dort gelernt. Das war richtig lustig. Und dann bin ich eben, wie ich zurückgekommen bin nach Klagenfurt, da habe ich noch zweite Liga gespielt und habe nebenbei eben als Golflehrer gearbeitet. Weil du musst als Golflehrer Ausbildung machen, wo du einen Head-Pro vor dir hast, der eigentlich das Geld kassiert, du machst die Arbeit und er steht noch hinter dir und kontrolliert die 3 Jahre lang. Und das habe ich eben gemacht, teilweise in Söldenheim und im Warmbad Villach damals noch. Und das war echt eine schöne Zeit.
Wir befinden uns, was jetzt das Management des Golfplatz Söldenheim anbelangt, Ende der 90er. Es waren, glaube ich, 9 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, die du dort wirken durftest. Was sind Herausforderungen und die Überschneidungen zwischen Golf und Eishockey, die sind da? Es sind unfassbar viele Eishockey-Profis, die im Sommer und auch während der Spielzeit am besten beim Golf abschalten können. Aber was sind vielleicht Gemeinsamkeiten und Dinge, die dir dann auch im Management des KAC geholfen haben, die du in Söldenheim erlernen durftest?
Zunächst einmal das, was wir vorher angeredet haben mit der Schlangengrube. Schlangengrube, ich weiß nicht, ob du da meinst, dass eben die ganze Zeit aus der Presse, was kommt oder über die sozialen Medien. Das ist zum Beispiel etwas, was am Golfplatz viel ärger ist. Das klingt jetzt vielleicht blöd. Da kommst du nicht über die sozialen Medien, aber du bist mit den Leuten, ja, du kommst von der Runde zurück und das hat da was nicht gepasst. Meistens war, der hat den Schlag nicht richtig machen können, weil gerade der Flieger drüber geflogen ist. Der kommt natürlich rein und sagt, ich zahle 70 Euro und da fliegt genau der Flieger zurück. Also die haben die direkt mit den Problemen konfrontiert. Jetzt ist es ja hauptsächlich so, dass das über soziale Medien kommt. Nicht? Und man, du bist in dem Bereich tätig. Es macht einen Unterschied, ob ich was irgendwo anonym hinschreibe oder mit jemandem persönlich rede.
Und trotzdem entwickelst du einen Filter, wo du natürlich auch weißt, okay.
Genau. Das hat mir sehr geholfen, weil das wird ja oft, mir wird dann auch gesagt, ja, ich bin arrogant und das, du baust automatisch eine Schutzschild auf, das die nachher so wirken lässt, weil du kannst nicht mit jedem reden. Also wenn ich durch die Stadt gehe und jeder Zweite redet über Eishockey an, du kannst gar nicht so gut aufgeregt sein, irgendwann einmal wärst du grantig. Und du kannst nicht mit jedem reden. Und mir ist schon passiert, gar nicht beabsichtigt, da bist halt in Gedanken, du gehst bei jemandem vorbei und grüßt nicht. Ja, schau, der kann nicht einmal grüßen. Mir ist es aber umgekehrt schon passiert, dann habe ich jemanden gegrüßt und hat gesagt, warum grüßt du mich? Also, deshalb, ich komme drauf, weil das am Golfplatz und du bist natürlich dauernd, man, du hast ja dort 24-7 gearbeitet, weil du hast am Sonntag Turniere, du bist um 6 Uhr in der Früh draußen, musst das organisieren. Ist nicht so, dass du nur da hinkommst, auf der Terrasse sitzt, ein paar Getränke nimmst, mit den Leuten redest. Natürlich gibt es Manager auch so, die das machen. Aber ich eigentlich dadurch, dass ich Golflehrerausbildung gehabt habe, habe ich sehr viel auch beim Greenkeeping mitreden können. Bei der Platzgestaltung und alles. Das hat mir sehr geholfen. Und du hast natürlich Siegerehrungen, wo du jedes Wochenende vor 200 Leuten angesprochen halten musst. Also das ist etwas, was da sicherlich hilft, auch im jetzigen Beruf.
Ich möchte auf die Management-Aspekte dann noch ein klein wenig konkreter einkommen. Aber was ich spannend finde, ist, wenn du bei einer Platzgestaltung Mitspracherecht hast. Das ist beim Eishockey relativ langweilig, weil die Eisfläche ist in Europa genormt, in Nordamerika genormt und es ist immer Eisfläche. Aber was macht einen guten Golfplatz aus? Oder was ist etwas bei der Platzgestaltung, wo du da denkst, wenn du spielst, ah, da hat sich jemand was dabei gedacht oder boah, ist das ein Schatz?
Das Gute war in Seltenheim, dass einer der besten Golfarchitekten den Platz gebaut hat draußen, Amerikaner, was eigentlich die wenigsten wissen. Und das war eigentlich ein Platz, der schon den Ansprüchen auch jetzt Genüge tun täte, weil er die Länge hat. Weil früher mal, Seltenheim ist deshalb so wenig gespielt worden am Anfang, weil einfach zu lang die Löcher sind. Jetzt schlagen die Leute die Bälle, das entwickelt sich alles. Die Drives werden über 300 Meter lang, früher mal aus 200 Meter abgeschlagen. Und da hast du eben Boxen verschieben können. Und wie ich rausgekommen bin, war der Platz wirklich in einem schlechten Zustand. Und das ist ja nicht so, dass ich noch draußen war und gemäht habe, obwohl ich das auch getan habe, aber nicht, weil sonst keiner das getan hat, weil es mich interessiert hat, damit ich darüber reden kann. Und da haben wir halt das Greenkeeper-Team noch komplett getauscht, die eigentlich die wichtigsten Personen am Golfplatz sind. Und das ist auch etwas zum Beispiel, die Greenkeeper sind die wichtigsten Leute und die müssen ihren Job machen, die Flächen mähen. Das wird ja jeden Tag gemäht, das wissen ja die wenigsten Leute. Jeden Tag wird da jede Fläche am Golfplatz gemäht mit unterschiedlichen Geräten, die bis zu 70.000 Euro kosten. Und da ist eben noch, du musst schauen, dass du schon fertig bist, bevor die Spieler kommen, was auch relativ schwierig ist, weil die ersten Spieler kommen um 6 Uhr in der Früh. So, und wenn du da mittendrin mähst, deshalb erwähne ich das, in Amerika zum Beispiel hat immer ein Greenkeeper Vorrang. Wenn der dort arbeitet, wartest du, bis der aus deiner Schlag, bei uns ist das genau umgekehrt, die verwenden die teilweise als Zielscheiben. Und du bist aber in Lebensgefahr auf dem Gerät oben, weil das ist laut und du hörst, im Golf gibt es den Schrei vor und wenn du das hörst am Golfplatz, weißt du, irgendein Ball hat sich verirrt und der könnte auf mich zukommen. Und das war recht anstrengende Arbeit, aber innerhalb von 3 Jahren waren wir unter die Top 5 Golfplätze in Österreich und haben eben auch internationale Meisterschaften gehabt. Ich habe noch auch die Schiedsrichterausbildung gemacht, also Referees, wo du am Platz Entscheidungen triffst. Und da ist das Lustige, eher ein bisschen vergleichbar beim Eishockey, du triffst die Entscheidung, was du triffst, aber wenn sie nicht den Regeln entspricht, als Schiedsrichter am Platz draußen, die zählt. Aber wenn es nicht noch ein Rulebook ist. Und
das ist eigentlich absurd.
Bei einem großen Turnier zum Beispiel war ich draußen Platzrichter und natürlich, das sind Profispieler. Der holt die her und sagt, darf ich den Ball da besser legen?
Also das ist quasi und er weiß,
er weiß aber genau, er darf ihn nicht besser legen. Und wenn aber ich sage, du darfst ihn besser legen, ist das den Regeln konform. Deshalb, wenn du auch im Fernsehen nicht schaust, bei großen Turnieren, die holen immer einen Schiedsrichter, die wissen ja genau, was sie tun, weil die sind Profis.
Ausloten, wie weit sie gehen dürfen.
Und da ist zum Beispiel, bei einem Turnier kann ich mich erinnern, der hat einen Abschlag gemacht und hat mich hingeholt und hat gesagt, das ist zeitweiliges Wasser, wenn es geregnet hat. Und du trittest mit dem Fuß noch rauf und das Wasser geht auf der Seite raus, darf er den Ball auf eine trockene Stelle legen. Und der hat natürlich so gekupft. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst noch fünfmal hupfen, das ist kein zeitweiliges Wasser. Der ist natürlich, der hat gewusst, das, er wollte mich nur testen. Und wenn ich die Entscheidung getroffen hätte, du darfst besser legen, dann hätte natürlich sein Mitspieler...
Genau, super. Das gemacht.
Ja. Nein, er hätte nicht gemacht, weil es ist jede Situation neu. Also er hätte mich noch auch fragen können, und nur, aber natürlich hätte er, wenn ich bei ihm gesagt hätte, nein, hätte er gesagt, super, dann anderen, der darf. Das ist relativ anstrengend da, weil du gehst ja noch 4 Stunden und du weißt, die wollen nur einen Vorteil sich holen und das ist relativ anfordernd.
Das hört sich jetzt so an, als ob es in der Tat viele Gemeinsamkeiten gibt. Du musst über Torges Gerät entscheiden am Golfplatz. Das sind dann wahrscheinlich die Spieler im Eishockey. Du brauchst exzellentes Personal mit den Greenkeepern. Das brauchst du auch in jedem funktionierenden Profibetrieb. Du musst sehr häufig auf Partikularinteressen Rücksicht nehmen. Das ist wahrscheinlich beim Umgang mit Spielern und Agenten genau dasselbe. Jetzt ist Manager ein Berufsbild, das nicht so ganz klar umrissen ist, weil natürlich auch die Zuständigkeitsbereiche dann immer andere sind. Es gibt mit dir jemanden, der den sportlichen, den organisatorischen Bereich unter sich hat. In den letzten Jahren in der Winter Day Eishockey League sind mehr dezidierte Sportdirektoren, Manager dazugekommen. Und es gibt welche, die sich dann rein um den wirtschaftlichen Aspekt kümmern. Es gibt immer noch viele Vereine, in denen das eine Person ist. Wenn man es jetzt versucht, so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterzubrechen, und wir kommen schon auch noch auf andere Aspekte, aber beim Management eines Golfclubs und beim Management eines Profi-Eishockey-Clubs, was ist die eine Fähigkeit, die eine Charakteristik, das eine Soft-Skill, das man in jedem Fall braucht?
Gute Nerven.
Im Sinne von ruhig bleiben.
Genau. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil am Golfplatz zum Beispiel habe ich auch große Turniere gehabt. Ich habe ein Beckenbauer-Turnier gehabt, wo da ist das Who is Who gekommen von ganz Österreich, Deutschland. Und die haben natürlich Ansprüche, da hat es auf jedem Loch eine Labestation gegeben. Natürlich hat das Spiel dadurch 8 Stunden gedauert. Und wenn du in der Früh hinkommst und um 6 Uhr noch mit den Greenkeepern noch einmal alles kontrollierst, dann ist es schon sehr anstrengend, weil du im letzten Moment noch auf Sachen reagieren musst. Das sind vielleicht die Gemeinsamkeiten. Du musst immer kurzfristige Entscheidungen treffen. Und was ich da gemerkt habe, oder aus meiner Erfahrung heraus, desto mehr du da Panik kriegst, desto schlimmer wird's. Also, und meistens, wenn du panisch wirst, es löst sich meistens das Problem dann eh von selbst. Nur, du musst da eben ruhig bleiben. Das ist eigentlich, kann ich aus meiner Erfahrung sagen. Ich
finde das extrem spannend, weil wir das jetzt auch zum Cliffhanger machen. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann kommen wir zum Thema Werdegang vom Golfplatz, Golfclub-Manager hin zum Manager des KC hier bei der Manager einer Win Today Hockey O'Clock Original Series.
Win Today Hockey O'Clock.
Zur Feier des Tages, nämlich zur Erscheinung der neuesten Win Today Hockey O'Clock Original Series, gibt es für dich einmal 2 VIP-Karten für das kommende Wochenende bei einem Win Today Eishockey-League-Spiel deiner Wahl zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, ist folgende Frage richtig zu beantworten. Wie heißt der Golfclub, in dem Oliver Piloni seine Manager-Tätigkeit begann? Schicke die richtige Antwort, inklusive dem Spiel, das du gerne als VIP erleben möchtest, an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Teilnahme ist bis Freitag, den 3.10. um 12 Uhr möglich. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird danach direkt verständigt. Rechtswege sind samt und sonders ausgeschlossen.
Win today, hockey, football.
Zurück bei der Manager. Das Ganze natürlich weiterhin mit Oliver Piloni. Und Oliver, jetzt warst du Mitte der Nullerjahre der Manager beim Golfclub Seltenheim und bist dann zum Manager des KAC geworden. Wir haben über die Überschneidungen schon ein klein wenig gesprochen, dass wahrscheinlich auch viele KAC-Profis damals schon in Seltenheim den einen oder anderen Abschlag gewagt haben. Wahrscheinlich dann auch Menschen sage jetzt einfach mal aus der Führungsebene, war der Golfclub Seltenheim das Sprungbrett zum KAC oder kam das ganz anders?
Nein, das kam anders, weil der damalige Manager beim KAC war der Tommy Hafner, der eigentlich, das wissen alle wenigsten, ein unglaublicher Golfer ist. Also der kann sogar Trickshows machen, der hat von klein auf das gelernt, weil seine Eltern eben am Golfplatz waren und dann ist er mit seiner Schwester immer oben gewesen und haben den ganzen Tag nur Golf gespielt. Und er war aber vorher war er Manager in Club Bain, Golfplatz Clubainer See. Und das Lustige ist, ich bin unten öfters schon geholfen bei Golfturnieren, weil ich eben die Erfahrung gehabt habe aus dem Greenkeeping und das Ganze bei Turnierabläufen war ich dabei. Und das hat sich noch so ergeben, dass er von einem Klagenfurter Lokal rausgekommen ist und ich bin zufällig vorbeigekommen. Und dann hat er gesagt, siehst, hättest dein Studium fertig gemacht, könntest jetzt mein Nachfolger in Club Bain unten werden, weil er wird der Manager beim KAC. So hat eigentlich, also ich war zuerst in Club Bain, bevor ich nach Seltenheim gekommen. Und das war eigentlich für mich der Einstieg nachher in Club Bain. Und ich bin ja praktisch nachher, nach dem Tommy ist kurz noch der Herr Czernitz gekommen und dann bin ich noch zum KAC gekommen, während der Saison eigentlich, 2008.
Ja. Keine ganz unwichtige Saison in der Vereinsgeschichte. Ja.
Da bin ich eben gefragt worden nachher, ob ich mir das vorstellen könnte vom damaligen Präsidenten, vom Frimmel, vom Dr. Frimmel.
Egbert Frimmel.
Egbert Frimmel, ja, den er von den, weil wir sind gemeinsam aufgewachsen. Das heißt jetzt nicht, wir waren in der Nachbarschaft oder so, aber wir sind gleich alt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das beim KAC zu machen. So bin ich noch zum KAC gekommen.
Weil dann Kollege dich auf das nicht finalisierte und abgeschlossene Studium angesprochen hatte. Was hast du studiert und inwieweit war das Studium vielleicht auch eine der Grundlagen für dein Tun?
Ich habe Sportwissenschaften, also das Lustige ist, ich habe angefangen, Medizin zu studieren, wie ich nach Graz gegangen bin und habe nachher relativ schnell gemerkt, dass das nicht ausgeht. Du kannst nicht Profi-Eishockey spielen und Medizin studieren, weil du hast Histologie, du sitzt 8 Stunden drinnen und schaust in ein Mikroskop rein, wo ich mich auch gefragt habe, was hat das mit einem Medizinstudium zu tun? Ich habe diese Zierkurse gemacht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, das war für mich das Einzige, was eigentlich wirklich was mit Medizin zu tun hat. Nicht? Und dann bin ich eben umgestiegen auf Sportwissenschaften in Graz und eben, so wie ich schon vorhin schon gesagt habe, durch meinen Wechsel nach Zell am See, aufgrund der Distanz, habe ich eben das Studium nicht fertig machen können. Aber wie der Tommy eben zu mir gesagt hat, siehst du, hättest dein Studium fertig. Aber was weiß ich noch mehr, wenn ich mein Studium fertig mache? Okay, ich habe einen Magistertitel, aber ich glaube nicht, dass ich da mehr weiß. Also ich glaube, dass es eher ist, ich meine, ich habe eben das Studium nicht fertig gemacht, aber was lernst du wirklich beim Studium, was du danach? Das ist ja nichts Praktisches eigentlich. Deshalb finde ich auch, dass bei uns die Studien, jetzt komme ich wieder zurück auf Medizin, bevor du Medizin studierst, solltest du eigentlich ein Jahr lang bei der Rettung arbeiten. Weil für mich war es lustig, ich habe Medizin angefangen und ich habe eigentlich kein Blut sehen können. Also wenn mir zum Beispiel bei der Blutabnahme bin ich fast in Ohnmacht gefallen, nur du gewöhnst dich eben noch dran. Nicht nur, du solltest eben vorher austesten, kann ich das überhaupt? Bei uns hat meiner Meinung nach kein Studium was mit der Praxis zu tun. Also deshalb sieht man auch
das. Zu wenig.
Oder zu wenig, ja. Nicht gar nichts, aber viel zu wenig. Und da, das gehört viel mehr eingebunden, das ist meine Meinung dazu.
Sprichst mit jemandem, der Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert hat und zumindest Teilabschluss gemacht hat, aber hätte nochmal die Wahl, würde ich was völlig anderes, praxisorientierteres machen, relevanteres, weil genauso wie die Wege ins Management wahrscheinlich gewunden sind und uns nicht den einen Weg gibt, ist es bei dieser meiner Profession genau dasselbe. Wenn jetzt jemand sagt, der Piloni, der hat ja keine Ahnung vom Sport, dann könntest du entgegen, Sportwissenschaften studiert, also zumindest ein theoretisches Fundament ist da.
Das ist ja das Lustige, so wie ich auch früher schon erwähnt habe, ich wachse mit Sport auf. Es ist ja nicht nur so, ich meine, der Peter hat gesagt, das ist jetzt zwar kein Sport, aber Tischfußball, Tischtennis, Tennis, Dago Koch zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ein super Tennisspieler, ein super Fußballspieler. Das finde ich doch schlimm, eben heutzutage, wenn du den Kindern zuschaust, wie eindimensional die sind. Also die sind super Eishockeyspieler, wenn denen einen Ball umschmeißt, der kann den Ball nicht einmal fangen. Also, und du siehst eigentlich auch, dass jeder, der ein guter Eishockeyspieler geworden ist, ist eben, die kennen alle andere Sportarten auch, Tischtennis oder was auch immer. Und das finde ich eigentlich schade, dass das heute nicht ist. Deshalb, du wächst in Klagenfurt automatisch mit Sport auf, weil natürlich du hast den See, du kannst gut schwimmen. Jetzt sind wir wieder bei Sportwissenschaften. Ich weiß nicht, die Aufnahmedurchfallsquote ist, glaube ich, über 80%. Und ich war selber dabei, da sind Volleyballspieler, die in der Staatsliga spielen, durchgefallen, aber bei Volleyball, weil du musst zwei gegen zwei spielen und wenn du dort einmal falsch baggerst oder irgendetwas, du bist sofort weg. Und du musst turnen können. Ich meine, wie viele Kinder können heute einen Feldaufschwung? Das heißt, wie man das in der Schule macht. So, eine Hechtrolle, was, das, wenn du so ein Kind heute sagst, die kennen das meistens nicht, aber da mache ich jetzt nicht einmal nur den Kindern die Schuld, ich gebe den Kindern die Schuld, sondern das sind meistens auch die Eltern, meiner Meinung nach.
Es ist ganz witzig, dass sich das, und da holen wir vielleicht noch ein klein wenig aus, bis wir dann wirklich zum Teil projektieren kommen, auch wie man ein Eishockey-Team aufstellt und aufbaut. Aber das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch auch die Original Series bei Winter Day Hockey O'Clock mit Thomas Koch, den du angesprochen hast, der zu Beginn von Staffel 1 eine mehrteilige Serie bekommen hat. Ob das die Lucas-Brüder sind, viele Gespräche mit Danny Weiser gehabt, auch mit Greg Holtz, dass dieses Polysportive komplett verloren gegangen ist. Also Kinder einfach Sport machen lassen und dann schauen, was haften bleibt, aber dann nicht irgendwie spezialisieren, sondern sie auch ruhig weiter andere Bewegungsabläufe lernen lassen. Auch was du schon angesprochen hast, dieses, die Kinder einfach zum Training gehen lassen und nicht irgendwie abholen und alles kontrollieren. Wo ist da, ich will es jetzt nicht als Bruch bezeichnen, aber wo und warum hat sich das verändert? Oder was sind da deine Erklärungen, dass das heutzutage so dramatisch anders ist, als das zu deiner Zeit war?
Ich glaube, dass die Eltern Angst haben, dass den Kindern was passiert. Also, na gut, ich bin jeden Tag zu Fuß in die Schule gegangen. Also mein Vater war nicht eingefallen oder meiner Mutter jetzt nicht, weil sie mich nicht mögen haben, dass ich mich in die Schule fahren. Wenn es geregnet hätte, die zu meinem Vater gesagt hätte, du, heute regnet es, könntest du mir, hat er gesagt, nimm einen Schirm. Und ein gutes Beispiel von mir ist immer, man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, wie viele Kinder siehst du mit einer Gipshand? Also in meiner Jugend, wir sind mit dem Radl geflogen. Wir sind von einem Baum runtergefallen. Du hast da die Elle gebrochen, du hast da das gebrochen, den Finger gebrochen. Heutzutage, du siehst keine Kinder mehr, weil aber auch in der Schule die Lehrer, ich habe da mal mit einer Lehrerin, die getrauen sich nichts mehr tun, weil nachher sofort die Eltern kommen und sagen, beim Turnunterricht hat sich mein Kind, weiß ich nicht, den Fuß verstaucht. Ja, das, also mein Vater hätte gesagt, wenn ich zu Hause gekommen wäre und ich hätte mir den Finger gebrochen, sagt er, Botschat. Aber wo da der Bruch ist, ich weiß nicht, ob die Eltern zu wenig Zeit haben oder eben, so wie vorher schon erwähnt, die Angst oder die Kinder etwas machen wollen oder sie wollen, dass die Kinder etwas machen, was sie vielleicht nicht erreicht haben und die Kinder in etwas hineinzwingen, das sie eigentlich gar nicht wollen. Und deshalb sollte man den Kindern, jetzt bin ich wieder beim Polysportiven, probiert das aus. Das heißt ja nicht, wenn ich als Vater jetzt will, dass mein Bärsch Eishockey spielt, und der ist aber ein guter Fußballer, dann soll er Fußball spielen. Und da ist zum Beispiel auch der KC ein gutes Beispiel, weil es gibt ja nicht nur den Eishockey-Verein, es gibt einen Fußballverein, Tischtennis-Sektion, Fechten, was ich zum Beispiel genial finden würde, weil es gibt nichts Besseres für Augen-Hand-Koordination wie Fechten. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein Fechter werden will, aber warum die Kinder das nicht im Sommer zum Beispiel machen einmal. Und wir haben da jetzt auch bei der nächsten Messe gibt es eine eigene Halle, wo alle KC-Sportarten sich dort präsentieren und die Kinder hingehen können und das probieren. Handball gibt's, wir haben eine eigene mit dem Paco Rohlich Radsektion, die sehr erfolgreich ist und mittlerweile die besten Nachwuchsradlfahrer in Österreich haben. Und sogar der Murschak fährt mit dem Radl-Dress jeden Tag zum Training. Und also das schaut ähnlich aus wie unser Eishockey-Dress. Also und das ist eigentlich etwas, wo ich finde, dass sich das sehr viel geändert hat. Wie gesagt, wir sind mal zu Hause gekommen, du hast den Schulsack auf die Seiten getan und bis es dunkel war, auf die Land Eishockey spielen können. Und das glaube ich auch, jetzt kommen wir nur wieder auf Eishockey zurück. Es gibt ja kein Eis mehr, kein Natureis. Auf die Seen, wie oft friert noch etwas zu? Früher, du hast jedes Wochenende nebenbei zum Training, was du beim KC oder bei einem anderen Verein gehabt hast, bist du noch am Teich gegangen. Das gibt es alles nicht mehr.
Alle heiligen Zeiten mal.
Ja.
Diese Nachwuchsphilosophie, und das reiht sich dann ja auch ein in die Vereinsphilosophie, auch wie mit den Kindern umgegangen wird, was ihnen angeboten wird, wer die Kinder betreut, ist beim KC relativ spannend und habe da auch immer wieder Einblicke bekommen, weil Markus Peintner auch an dieser Stelle bei Winter the Hockey Clock schon mal sehr lange, sehr ausführlich über seine Karriere gesprochen hat, auch über das, was er jetzt tun darf. auch weil er in Klagenfurt als Nachwuchstrainer einen sehr sensiblen Altersbereich betreut, wo schon natürlich auch früh Weichen gestellt werden können, aber es gibt natürlich auch ein zu früh. Und er hat auch gemeint, das Wichtigste ist mal auf, oder neben vielen klugen Sachen, die er gesagt hat, auch den Eltern zuzuhören und so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist das für Familie? Wie, oder was bedeutet das für das Kind? Wie sehr bist du bei der Besetzung auch von solchen Stellen involviert? Wie wichtig ist es dir, auch solche Personen wie Markus Pintner, und ich sage jetzt einfach mal, von dem, was ich beurteilen kann, die richtigen Personen an den richtigen Stellen zu haben?
In der Vergangenheit war er sehr involviert. Muss sagen, das hat sich ein bisschen geändert. Seit dem Umbau von der Halle, wo er sehr involviert war, habe ich die Zeit dazu nicht mehr gehabt. Und das ist noch eben von den anderen zuständigen Personen durchgeführt worden, wobei da einen großen Teil auch der Dieter Kalt damals aufgebaut hat. Und ich glaube, dass wir da die richtigen Schritte gemacht haben. Man sieht ja auch, dass die Erfolge, ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren haben wir, glaube ich, jede Altersklasse gewonnen, wobei man da ein bisschen vorsichtig sein muss, weil wir ja oft mit Jüngeren in eine höhere Klasse hinaufspielen und im Endeffekt wir das ganze Jahr eigentlich nicht vorne sind. Zum Schluss noch sind wir wieder vorne, weil natürlich noch wieder von oben wieder Spieler runterkommen. Aber da muss man sehr behutsam sein. Und das ist, also meine Meinung dazu ist, eigentlich müsstest du die besten Trainer unten im Nachwuchs haben. Deshalb war es für mich auch wichtig. Jetzt komme ich jetzt zum Beispiel zum Kirk Fury, der ja eigentlich nach seiner Karriere gleich mal Co-Trainer in der ersten geworden ist. Und der ist ein bisschen, erstens einmal war der Kirk damals, wie ich zu ihm gesagt habe, du, ich glaube, es ist besser, du hörst auf. Und der Kirk ist ein sehr emotionaler Mensch. Du kannst dir vorstellen, wie es bei ihm da aus den Ohren rausgedampft hat. Und ein Jahr später habe ich noch gesagt, du gehst jetzt in die U20. Nicht, weil ich ihn bestrafen wollte, sondern weil ich wollte, dass er das von der Pike auf lernt. Weil, wie gesagt, wenn du das unten gehören eigentlich die besten Trainer hin. Ich meine, wir haben ja einen Christoph Brandner dort, also da sind richtig gute Leute dort drinnen. Musst natürlich auch das Geld, ich meine, es ist ja nicht so, dass die das gratis machen, ist natürlich sehr viel Geld, was du da investierst, aber das zahlt sich natürlich aus. Und ja, ein gutes Beispiel ist der Kirk, der ist jetzt wieder oben, wo er hingehört.
Weil du die Geldkomponente angesprochen hast, vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer wichtig, zu der werden wir in einem separaten Teil natürlich noch kommen, aber dieser Teil widmet sich dem Projektieren. Und jetzt ist es in der KC-Geschichtsschreibung so, dass du am 21. Jänner 2008 übernehmen durftest. Auf einmal bist du der Manager beim KC. Jetzt ist die Saison 2007-2008 nicht so verlaufen, wie das auch der Eigenanspruch des KC ist. Aber 08-09 sehr wohl. Erste volle Saison, erster Meistertitel, ist natürlich am Papier fantastisch, toller Einstand. Der Managerwechsel hat es dementsprechend gebracht. Aber um den Grundstein für eine erfolgreiche Saison, da spreche ich jetzt gar nicht mal für einen Meistertitel, zu sprechen, muss die Arbeit vor allem in der Offseason, in der für viele Totenzeit auch entsprechend erbracht werden. Wie war das für dich nach einem Viertelfinale aus gegen Ljubljana in deine erste Offseason zu gehen und deine erste volle Saison als der Manager vor der Brust zu haben?
Es war gut, dass ich da mitten in der Saison gekommen bin und mir das ein bisschen von außen anschauen habe können. Also da habe ich, die Mannschaft war ja da, der Manny war damals Trainer und deshalb du kannst ja während der Saison relativ wenig eingreifen. Und wir waren damals auch, ich glaube, nach dem Grunddurchgang waren wir gar nicht so schlecht und in der Zwischenplayoff waren wir, glaube ich, sogar das beste Team und waren nachher gegen Laibach chancenlos.
Grunddurchgang Platz 5, ja. Zwischenrunde bzw. Platzierungsrunde Platz 2, ja. Und dann ein Sweep im Viertelfinale, ja. Best of 5 allerdings, ja, gegen Ljubljana.
Ja. Da haben wir keine Chance gehabt. Und für mich einer der Gründe war, dass wir zwar einen großen Kern an guten Österreichern gehabt haben, aber es haben trotzdem die Ausländer das Reden gehabt in der Mannschaft drinnen, weil du aus meiner Sicht, so wie ich schon gesagt habe, du hast einen Hager gehabt, du hast einen Schuler gehabt, du hast gute Österreicher gehabt, aber es waren eigentlich für die Ausländer, die wir gehabt haben, nicht jetzt, okay, jetzt sagt er was, dem hör ich jetzt zu. Und da war, glaube ich, die wichtigste Aktie, die wir da gemacht haben, dass wir den Christoph Brandner zurückgeholt haben, falls ich richtig bin, der nachher gleich zum Kapitän geworden ist, weil es macht einen Unterschied, der ist zwar Österreicher, aber der war in der Big Show. Und wenn der was gesagt hat, obwohl...
Torschützenkönig, Meister in Deutschland.
Obwohl der Brendi jetzt nicht, wir kennen den Brendi alle, nicht jetzt der Vogel ist und sich hinstellt und am Tisch klopft, aber der Brendi war ein Leader. Und das hat nachher, natürlich haben wir auch Top-Ausländer geholt mit dem Schneider, mit dem, ich glaube, Jeff Shanes, der eine wichtige Aktie war, weil der war ein super Charakter, also obwohl er einen Stanley Cup gewonnen hat, glaube ich, mit Mannheim Master gewonnen ist. Und da hat eigentlich alles zusammengepasst. Und die Österreicher haben den nächsten Step gemacht und man, der Christoph ist ja leider noch zum Schluss ausgefallen. Und obwohl er, ich kann mich noch erinnern, ich bin mit ihm zum Finale gefahren nach Salzburg. Und das Lustige war, wir sind draußen in dem Park spazieren gegangen, weil wir beide nicht zuschauen können, weil wir, der Brenner hat gesagt, ich kann noch nicht zuschauen. Ich kann nicht eingreifen, also ich kann da nicht zuschauen. Und wir sind draußen gegangen und dann war das Lustige, dass 2 Minuten vor Schluss ruft mir ein Freund an und sagt, ihr könnt zurück reingehen, ihr führt 2-1 und die kommen nicht einmal über die Mittellinie. Wir machen die Tür auf und der will den Puck nur, wenn ich es richtig erinnere, nur eine dampen aufs Tor und da kurze Ecktor. Ausgleich, Overtime verloren. Obwohl der Schneitz, glaube ich, sogar das empty Net gehabt hat, hergefallen ist hinterm Tor, Kontertor. Das heißt, 2 Minuten vom Meistertitel und du musst zu Hause fahren. Und da hat der Goalie damals richtig schlecht gespielt draußen und der war ein besonderer Typ und der hat nachher, ich habe mir gedacht, puh, mutig, wenn du den jetzt wieder spielen lässt, nachdem 2 so eine Tore kriegst in den letzten 2 Minuten und der hat nachher wieder super geholt und wir sind zu Hause Meister geworden. Und ich sage dem Brenni nachher, du Kapitän, Pokal übernommen. Ich habe damit nichts zu tun, ich habe nicht gespielt, ich verdiene das nicht. Wahnsinn. Für mich, der war unser Topscorer, Leader, Kapitän. Aber das zeichnet auch seinen Charakter aus. Nicht? Der macht das nicht. Und das war eigentlich, und der Manni muss ich auch sagen, hat einen super Job gemacht, obwohl das ja praktisch, okay, ein Jahr davor, wenn ich mich richtig, er war ja gar nicht von Anfang an, glaube ich, Trainer, sondern ist während der Saison reingekommen oder war von Anfang an auch. Und der hat da einen richtig tollen Job auch gemacht.
Wir versuchen das zeitlich auch nochmal zu verorten, weil du Andrew Schneider angesprochen hast, der ein wichtiges Puzzlestück in diesem Meistertitel 2008-2009 war. Der war schon 2007-2008 Teil des KHC. Aber wie diese Mannschaft gebaut worden ist für 2008-2009, 3 Top-Verpflichtungen, 2 davon am Importsektor, Christoph Brandt hast du angesprochen, Jeff Shanes und Sean Brown. Und dann aber auch diese, im Englischen würde man sagen, Youth Infusion, dieses frische Blut, das in Form der Geierbrüder und von Raphael Herburger dann dem Kader zugeführt worden ist. Wie wichtig,
100 Pfund, glaube ich, oder? Weil die sind alle gleich alt.
Wie wichtig war es dir, auch junges, frisches Blut in diese Mannschaft zu bringen?
Das Arge war, die waren ja gar nicht vorgesehen zuerst. Aber man hat schon gesehen beim Training, natürlich ist da ein Riesenunterschied, weil da hat der Mike Craig auch bei uns gespielt, glaube ich. Und Mike Craig war bekannt dafür, sein Pass war kein Pass, das war ein Schuss. Und wie ich die ersten Trainings zugeschaut habe, natürlich die jungen Spieler, Geier, Herburger, 100 Pfund, die haben die Scheiben, die ist detoniert bei denen am Schlägerblatt. Und das Gute war, oder genauso wie der Sean Brown, der hat die gecheckt, wo ich noch immer mal gesagt habe, du wirst einen zerstören. Naja, aber auch im Spiel vorne die auch so dazu. Und dadurch haben sich meiner Meinung nach diese Spieler so gut entwickelt. Natürlich war es ein Vorteil, dass die ja noch Eiszeit bekommen haben aufgrund von Verletzungen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da den Jungen vertraut. Natürlich können die jetzt nicht 20 Minuten spielen, größere Rollen, aber sie können in diese Rollen hineinschlüpfen. Und am Ende des Jahres, wenn ich richtig bin, war unsere 4. Linie Schuler, Geier. Und die kommen noch erinnern, ich glaube, bei Salzburg hat der Dago Koch gespielt und der ist zu mir gekommen danach und hat gesagt, du spielst den einen Geier aus, ist der nächste Geier da und spielst den aus, kommt wieder der andere Geier. Das ist unglaublich, gegen die zu spielen. Und die haben einen richtigen Impuls der Mannschaft gegeben und waren noch auf Jahre von dort weg einer der wichtigsten Spieler eigentlich. Also ich will jetzt nicht nur die 2 Geier, Herburger, 100 Pfund, die haben sich unglaublich, ich meine, es war ja damals ein Biermann, die waren alle eben, die sind direkt aus der U20 rausgekommen.
Ich weiß schon, dass Manager, Trainer jetzt ganz große Fans von Name-Dropping sind, aber an manchen Namen werden wir nicht vorbeikommen und all die sich jetzt die disrespected fühlen, mögen das verzeihen, dass ihr Name vielleicht jetzt noch nicht gefallen ist, dann noch fallen wird. Das Spannende ist, wenn man diese erste volle Saison mit deiner letzten vollen Saison vergleicht, auch über die letzten Jahre gab es wieder diese Youth Infusion. Wenn man die Eigenbauverteidiger ansieht, die hochgekommen sind mit Sablatnik, mit Primal, Nickel zählt zu Albert, weil eigentlich Rückkehrer aus Nordamerika. Aber wenn man die Finn van Ees dieser Welt, die Fabian Hochheckers sich auch vor Augen führt, auch so Rattler und Spieler, die dem Publikum sehr viel Lächeln oder sehr oft Lächeln ins Gesicht zaubern, schließt sich so ein klein wenig der Kreis, weil das auch was ist, wo ich einen langjährigen Wegbegleiter deiner Person um eine Einschätzung gebeten habe. Das ist der höchst erfolgreiche langjährige Manager der Vienna Capitals, Franz Kaller. Der hat ein paar Gedanken auch zu deiner Philosophie, was Projektieren und auch Bauen eines Teams anbelangt, formuliert. Da würde ich ganz gerne mal kurz reinhören und dann mit dir drüber reden. Wir hören rein bei Franz Kaller.
Also das Bauen einer Mannschaft war sicher eine der größten Stärken von Oliver, die ich in den letzten 16 Jahren bei ihm gesehen habe. Da geht es nicht nur darum, die Mannschaft für eine Saison zu bauen, sondern auch wirklich bei den Planungen mittel- und langfristig Perspektiven im Auge zu behalten. Stichwort Aufbau von Eigenspielern, jungen Spielern, die künftige wichtige Rollen im Verein übernehmen sollen. Und da hat der KAC unter der Führung von Oliver die letzten Jahre wirklich eine extrem gute Arbeit geleistet. Und man sieht ja auch, wie viele österreichische einheimische Spieler auch bei anderen Mannschaften zu Stützen geworden sind. Also da ist wirklich extrem viel Know-how bei Oliver vorhanden.
Auch da wieder, mag das, wenn große, verdiente, erfolgreiche Personen im österreichischen Eishockeysport über andere sprechen. Das sind sehr lobende Worte. Und da steckt auch extrem viel drinnen, weil er die Perspektive angesprochen hat. Und da sind wir beim Projektieren. Das Kurz-, das Mittel-, aber auch das Langfristige, alles im Auge behalten zu müssen. Wir zeichnen dieses Gespräch im Spätsommer 2025 auf. Jetzt kann natürlich zwischen jetzt und Anfang Oktober, wo das Ganze dann auch erscheinen wird, viel passieren. Aber Stand jetzt, Ende August 2025, wo bist du mit deinen Planungen? Noch in der laufenden Saison, schon drei Saisonen im Vorsprung oder down the road? Oder denkst du schon irgendwie Big Picture, wo steht der KAC in 5 oder 10 Jahren?
Natürlich bin ich auch schon in der Zukunft, weil für mich das Wichtigste ist, oder ich bin der Meinung, du kannst nur Meister werden, wenn du einen starken einheimischen Kern hast. Man sieht ja, du hast hier die Statistik, aber in den letzten 12 Jahren, oder weiß nicht, ist Bozen, Klagenfurt und Salzburg Meister geworden.
Also, und Wien.
Und Wien, ja. Aber du kannst eigentlich sagen, alles 4 Mannschaften, die eigentlich einen starken Kern haben. Und da versuche ich eben, den Kern längerfristig zu binden. Ich nehme jetzt als Beispiel ein Obersteiner Wolf, ein Karriereende, wo ich ja voriges Jahr gesagt habe, nein, der kann nicht mehr spielen, also bei den internen Diskussionen, der hat jetzt 2 Jahre und ob der das noch einmal schafft. Ja, der ist 98er paar Jahre. Die waren im Nationalteam, 98 war Yannick Belloni, er und der Sammy Witting war die Ansa-Linie. 2 haben leider schon die Karriere beendet. Du musst ja schauen, dass du die Jahrgänge, die da sind und für die Zukunft, also deshalb habe ich auch den Obse, weil alle noch nicht erwartet haben, dass er so eine Saison hat, längerfristig an den KAC gebunden. Weil ich glaube, dass er der zukünftige Kapitän des KAC sein kann. Sag nicht wird, aber kann. Weil da muss er eben schauen, Spieler wie 100 Pfund Herburger. Das klingt jetzt vielleicht hart und die
Hoffnung sind böse. Im Herbst der Karriere.
Genau. Das heißt, was passiert, wenn die jetzt sagen, nach dem nächsten Jahr, ich hör auf oder ich spiele nur noch 1 Jahr, ich muss ja da längerfristig denken. Und so wie ich gesagt habe, in dem Jahrgang gibt es keine. Natürlich habe ich auch Mitkonkurrenten, die ja nachher den nehmen würden, weil man sieht ja heuer zum Beispiel auch bei Wien, die wollen eine Kulturveränderung machen eben und wollen sich einen neuen österreichischen Kern aufbauen. Und wenn du nachher den nicht gebunden hast, dann sind die natürlich weg.
Kein Zufall, dass die Richters und Antonitsch dieser Welt dann auch dort andocken.
Genau. Und das war mir immer wichtig. Und es hat ja immer in der Vergangenheit geheißen, ja, ihr kennt es nur mit eurem Geld und das und hin und her. Ich nehme jetzt einen Richter, der ist ja bei uns ausgebildet worden. Den hätte jeder andere nehmen können. Es hätte einen Schnetzer, der jetzt Nationalteamspieler ist und den Völkirch spielt, jeder andere nehmen können. Bischofsberger, gutes Beispiel. Gerade gestern am Abend wieder mit dem Bischi, bin ich zusammengesessen und habe gesagt, wo hättest du gespielt, wo ich den nicht geholt hätte? Naja, in der Schweiz, dadurch, dass er den Schweizer Pass hat, hätte er schon in der Nazi B spielen können, aber es hat keine einzige Anfrage gegeben von einem österreichischen Verein. Und das sind eben Sachen, wo ich sage, das ist eigentlich der Irrglaube, was die meisten glauben dass, oder denken, dass ich die hergelockt habe mit sehr viel Geld. Die sind ja gekommen, weil sie gar keine andere Perspektive gehabt haben. Natürlich musst du nachher mit denen auch richtig arbeiten und die Trainer dafür haben, die einsetzen. Und da ist es meiner Meinung nach wichtig, jetzt kommen wir wieder auf die Planung, weil ich ja oft kritisiert werde, warum ich nicht noch einen Ausländer hole oder noch das hole. Ja, ich will ja, dass die Jungen zum Spielen kommen und ich will jetzt nicht alle Trainer über den gleichen Kamm scheren. Wenn der die Wahl hat für einen Ausländer, wird er sich wahrscheinlich, oder die meisten Trainer zu 90% für einen Ausländer entscheiden, auch wenn der Österreicher vielleicht gar nicht viel schlechter ist. Was meiner Meinung nach falsch ist, und das kann ich nur beeinflussen, weil ich habe noch nie gemacht, dass ich zu einem Trainer gegangen bin und gesagt habe, du musst den spielen.
Lass uns vielleicht noch ganz kurz bei der Person noch des Daniel Obersteiner bleiben. Du hast völlig recht, ist ein 98er Jahrgang mit 27 de facto im besten Eishockey-Alter. Ist auch extrem beeindruckend, wie er sich nach den Verletzungsproblemen zurückgekämpft hat und so integraler Bestandteil auch der Finalmannschaft des Vorjahres war. Wenn du so einen Spieler hast und du sagst, der hat das Potenzial und wir wissen alle, es kann viel passieren, ja, aber das sind schon mal wichtige Worte aus deinem Mund, der hat das Potenzial, Kapitän zu werden. Und wenn man dann irgendwie auch weiß, wie ikonisch das C beim KAC ist und wie wichtig, nicht nur für den Verein, sondern ohne das jetzt überhöhen zu wollen, aber wie wichtig dieses C auch für die Stadt ist, um so Identifikations- und Galionsfigur zu haben. Gerade wenn man das mit Thomas Hundertpfund wieder sieht, was der seit ein paar Jahren für einen exzellenten Job macht und irgendwie nochmal zugelegt hat und nochmal eine Schippe draufgepackt hat auf eine ohnehin schon Hall of Fame-würdige Karriere, wenn es denn eine geben würde. In Österreich, wie versuchst du sowas auch zu identifizieren, in Potenzialen zu denken, wen du wie schnell, wie lange versuchen möchtest zu binden? Das ist wahrscheinlich so die Kardinalsfrage.
Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich mache bei sehr vielen Sachen, ist das bei mir eine Bauchentscheidung. Was natürlich, du kannst jetzt sagen, das ist ein Risiko, du entscheidest nur noch im Bauch. Nein, natürlich haben wir Statistiken, du kriegst noch in jeder Partie kriegst du 180 Parameter von jedem Spieler. Ich weiß genau, wie viele Zweikämpfe jeder gewonnen hat und in welchen Bereichen er noch ausbaufähig ist. Aber zum Beispiel der Hundi ist ein gutes Beispiel, weil es ist ja, so wie du schon erwähnt hast, nicht einfach, das C zu tragen in Klagenfurt. Natürlich kannst du da rausgehen und ich habe das C oben und jetzt muss ich irgendetwas Besonderes machen. Und für mich, mir hat es eigentlich fasziniert, dass er dann noch stärker geworden ist, so wie du schon erwähnt hast, und mit seiner ruhigen Art eigentlich das relativ trocken runter macht. Also ich rede jetzt nicht nur am Eis, sondern da gehört ja vieles anderes auch dazu. Und das, aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Adam Comrie, leider verstorben. Den habe ich gescoutet und der Agent hat mir angerufen und sagt, in 5 Minuten geht er zu einem schwedischen Verein rein, zweite Liga, und er unterschreibt den Vertrag. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, nee. Enter. Okay, man sieht nur, der hat 20 Tore geschossen und eigentlich habe ich einen Spieler gesucht, weil der Beto gesagt hat, er möchte einen großen Vorwart, der vom Tor steht. Und hinten brauchen wir auch jemanden, der hart spielt. Und das Lustige war beim Comrie, er hat in der East Coast Verteidiger gespielt und in der AHL Stürmer. Er hat gesagt, kann ich nichts falsch machen, vor allem nicht für das Geld, was der gekostet hat. Wenn er halt hinten nicht gut ist, dann stellen wir ihn halt als Prellbock vors Tor hin. Also er entspricht eigentlich beiden Anforderungsprofilen vom Trainer. Weil das habe ich in den letzten Jahren immer ich gemacht, weil ich nicht wollte, dass da der Trainer nachher den Spieler, oh, den habe ich geholt, jetzt muss ich den bevorzugen und in eher eine Rolle einbringen, damit ich nicht blöd dastehe oder der Trainer nicht blöd dasteht, weil ich habe den Spieler empfohlen. Weil das ist nicht so einfach. Ich habe schon Spieler in Klagenfurt gehabt, die bei anderen Vereinen hervorragend gespielt haben und teilweise in der nächsten Saison bei uns, gutes Beispiel ist Strömberg.
Kim Strömberg.
Ich habe damals zugeschaut, das Finale gegen Salzburg. Der war dafür verantwortlich, dass Bozen das gewonnen hat. Der war unglaublich.
13, 14 war
genau,
das.
Genau, und in Klagenfurt hat er genau ein Tor gemacht, wenn ich es auswendig weiß. Da sieht man, wie schwierig das ist. Und eigentlich, wir haben das gleiche Eis, wir spielen die gleiche Eisfläche, wir spielen gegen die gleichen Gegner. Aber da muss man halt auch schauen, was persönlich noch nicht gepasst hat. Also bei ihm bin ich im Nachhinein draufgekommen, dass seine Frau, der hat es nicht gefallen in Klagenfurt und die hat natürlich jeden Tag, wie er heimgekommen ist, gesagt, ich will weg da. Also es gibt so viele Einflüsse, die du eigentlich gar nicht beeinflussen kannst und die du nicht vorhersehen kannst. Deshalb komme ich wieder auf das zurück. Oft ist das Bauchgefühl, weil der Brendi zum Beispiel, den er vorher angesprochen hat, den unterhalte ich mir öfters, der sagt, es ist eigentlich unglaublich, wie wenig Fehleinkäufe du gemacht hast in den letzten Jahren. Man, natürlich, in Klagenfurt ist jeder Ausländer, der nicht 25 Tore schießt, Fehleinkauf. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Liwik, der hat, glaube ich, 2 Tore geschossen pro Saison und war ein wichtiger Baustein in der Mannschaft, weil der in der 4. Linie, der die anderen zur Verzweiflung gebracht hat oder eben provoziert hat. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Du brauchst nicht nur Top-Eishockey-Spieler. Für mich einer der besten Spieler, was in Klagenfurt war, klingt eigentlich blöd, sind die 2 Geier. Unglaublich, Penalty-Killing.
Greg Holst würde dir vehement zustimmen. Ja.
Ja, das ist eigentlich, die sind aber unterschätzt. Und das Lustige ist, vielleicht auch noch bei den Geier, die haben beide den gleichen Manager. Und der Manuel Geier, weil die sind beide verschrien, die können keine Tore schießen. Es hat eine Saison gegeben, wo der Manuel Geier 35 Tore geschossen hat. So, dann bin ich natürlich mit einem Agenten bei der Verhandlung gesessen und hat gesagt, ja, aber was die, jetzt müssen wir Manuel mehr zahlen und der Stefan weniger. Also warum? Ja, aber der hat ja mehr Tore geschossen. Ja, aber ich sehe keinen Unterschied. Und das Lustige war, beide, die haben das aber beide akzeptiert, weil der Manuel hätte sagen können, ja, aber ich möchte jetzt mehr. Nächste Saison hat der Stefan 20 Tore geschossen. Also, du musst da oft schauen, in was für eine Positionen kommen die Spieler, mit wem sind seine Mitspieler und deshalb kannst du auch nicht nur auf Statistiken gehen und natürlich, meine, bin ich auch immer kritisiert worden, ja, ich muss viel mehr herumfliegen und die Spieler anschauen. So, jetzt fliege ich zum Beispiel nach Schweden und schaue mal ein Spiel an. Der hat the Game of the Life. Ja, den muss ich nehmen. Du musst die über einen Zeitraum beobachten und das ist viel zu zeitaufwendig. Und deshalb gibt es ja Scouting-Portale, wo ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Spieler anschaue, nehme ich mir nicht 3 Spieler hintereinander, weil der kann gerade, dadurch, dass ich selber Eishockey gespielt habe, du weißt doch nicht, jeder Schuss geht rein und dann kannst du die besten Sachen machen und das passiert nichts. Also da schaue ich mir eben Zeiträume an, zum Beispiel Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, Ende des Jahres oder zum Beispiel auch vom Jahr davor. Und dann siehst du, wie abhängig das oft ist, mit wem hat der zusammengespielt. Weiß ich nicht, ob ich deine Frage jetzt richtig beantworte.
Nein, auf jeden Fall. Aber ich habe zum Abschluss dieses Teils, weil wir schon klein wenig über der Zeit sind, noch 2 Fragen. Und die eine hat mit Projektieren kurz- und mittelfristig zu tun und die andere mit Projektieren langfristig. Wir stehen vor der Saison 25-26. Sie wird eröffnet worden sein, wenn dieses Gespräch erscheint. Wie viel oder wie sehr beschäftigt dich schon 26-27? Was ist so die Arbeitsteilung mit Projektieren? Wie viel ist noch dieses Jahr? Wie viel ist das nächste? Wie viel ist sogar vielleicht das folgende?
Das ist laufend. Also ich denke jetzt nicht, für mich ist jetzt, sage ich nicht, 25, 26 ist zu weit weg, das interessiert mich nicht. Natürlich machst du da schon und du hast einmal die Eckpfeiler festgeschlagen, damit du jetzt noch nicht dastehst. Es ist ja teilweise so, dass Verkündungen von uns, wenn wir eine Verkündung machen, heißt das ja nicht, dass ich es einen Tag vorher gemacht habe. Das heißt, ich habe ja jetzt schon einen Grundkader für nächstes Jahr. Was natürlich relativ schwierig ist, vor allem bei den österreichischen Spielern, ist gerade, wenn sie von unten herauskommen. Und das finde ich ein großes Manko am österreichischen Eishockey. Eigentlich wirst du für die Arbeit, Nachwuchsarbeit, die du machst, nicht belohnt, weil es gibt ja keine Ablösen. Das heißt, der, was am meisten bietet, kriegt den. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dann wundert es mich nicht, dass viele keine Nachwuchsarbeit machen, weil das kostet ja auch viel Geld und die ersparen mir das Geld und haben mehr Geld, um einen guten Spieler von anderen zu holen. Da muss man nur aufpassen, dass nicht auf einmal nur ganz wenige Vereine das machen, weil dann wird es auf einmal überhaupt keinen Nachwuchs mehr geben. Weil ich finde es auch, man sieht ja auch, dass wir das bei der AHL, ein wichtiges Auffangbecken für uns war die AHL, weil sie da schon Erwachsenen-Eishockey gespielt haben, aber vielleicht kommen wir da anders mal noch dazu. Aber um auf die Frage zurückzukommen, natürlich denkst du da schon voraus.
das Langfristige hat auch immer mit einer Vision zu tun. Das ist etwas, was ich persönlich im österreichischen Eishockey und auch im Ligabetrieb seit vielen Jahren vermisst, dass, glaube ich, viele Organisationen, aber auch viele Entitäten nicht wissen, wo sie in 3 Jahren sein wollen, in 5 Jahren. Also ich bin in dem, was sie tun, relativ glücklich und bin aber selbstständig. Und immer wenn ich einen neuen Kunden oder Klienten habe, dann frage sie, und das hört sich dann irgendwie so salopp an, gibt es ein Mission Statement? Wo willst du hin? Wer bist du? Was willst du sein? Wie kommst du dorthin? Und ich glaube, es gibt keine Handvoll Organisationen in der Liga, die diese Fragen für sich wirklich beantworten können. In Klagenfurt glaube ich, dass man sehr wohl Antworten auf diese Fragen hätte, aber natürlich ist man eingebunden in eine Entität namens Winter Day Ice Hockey League. Wer bestimmt in diesem Club, wo du der Manager bist, Vision, Leitbild, wo wollen wir hin, wie kommen wir dorthin?
Wir sind gerade dabei, unser Leitbild zu schärfen. Das machen wir in Gruppen. Also natürlich binden wir dann das Umsetzen, das Leitbild zu schreiben, zu formulieren. Da haben wir einen Experten in unserer Organisation mit Herrn Biedermann. Aber im Endeffekt entscheide ich das. In der Vergangenheit habe ich das teilweise alleine gemacht. Jetzt ist die Zeit, wo ich mehrere Trainer einbinde auch und versuche. Und das ist, desto mehr Leute eingebunden werden, desto komplizierter ist das Ganze. Weil natürlich die Trainer, zum Beispiel die jetzigen Trainer von mir, natürlich jetzt zweimal ganz knapp am Sieg dran und die sehen natürlich das kurzfristige Ziel. Ich muss aber das langfristige Ziel im Auge behalten. Weil natürlich kann ich jetzt sagen, jetzt war mein Finale, jetzt tun wir noch 3 Ausländer dazu, dass die Österreicher zum Spiel, dann sind wir vielleicht stärker, meiner Meinung nach nicht. Aber wir können das Ziel eher erreichen. Ja, aber das ist ein kurzfristiges Ziel. Und so wie ich schon gesagt habe, wir waren ja in den letzten 2 Jahren knapp dran und ich glaube, vor jeder Saison ist gesagt worden, mit der Mannschaft kommst du nicht einmal ins Playoff. Wir haben die meisten Tore geschossen.
2-mal in Serie Grunddurchgangs
erster. Bis auf voriges Jahr, glaube ich, haben wir nicht die wenigsten Tore gekriegt, aber also, und dann natürlich haben wir noch einen Spieler verloren, die sehr dazu beigetragen haben. Ja, aber dann tun die Tore weg. Dann haben wir noch immer die zweitmeisten Tore geschossen. Dann muss halt ein anderer einen Step vorwärts machen. Hat man ja voriges Jahr wieder gesehen, ein Schwinger zum Beispiel ist in eine größere Rolle reinkommen. Der Obse ist nach Pause zurückgekommen und, glaube ich, 15 Tore geschossen. Also, es ist ja nicht so, dass wir, das sind ja teilweise Nationalteamspieler. Also, und da muss ich sagen, das habe ich zum Beispiel auch voriges Jahr bei unseren, bei den Fanclubs, weil die natürlich kommen und sagen, ja, jetzt bist du sehr schadenfroh, weil alles, was du gesagt hast, aufgegangen ist. Da habe ich gesagt, nein, bin ich nicht. Ich bin traurig, dass ihr kein Vertrauen habt in die eigenen Spieler. Weil das ist ja das, jetzt haben wir bei der Identität, in Klagenfurt wird natürlich viel erwartet. Und es gibt keinen Spieler, bei mir wird bei den Pressekonferenzen immer gefragt, was ist euer Ziel? Dann sage ich, zuerst einmal Playoff kommen. So, dann fragen sie das den Kapitän, da gehe ich immer erstens dazwischen und sage, das ist eine unfaire Frage, weil wenn der jetzt nicht sagt, ich will Master werden, sitzt er morgen bei mir im Büro. Weil na klar, der geht aufs Eis und will jede Partie gewinnen und wenn du jede Partie gewinnst, bist Master. So, aber das ist eine feine Linie, die du finden musst und da haben wir sehr viele Diskussionen gehabt, die aber, es wird da herinnen, auf dem Tisch, wo wir jetzt sitzen, sehr viel diskutiert, aber das heißt jetzt nicht, ich bin da Alleinherrscher, das ist offen, aber wenn wir rausgehen, müssen wir alle in die gleiche Richtung gehen, weil sonst gehst du genau nirgendwo hin.
Es ist ein wunderbares Ende dieses ersten Teils, ein toller Auftakt in eine tolle Serie, Der Manager, ein Winter Day Hockey O'Clock Original. Ich freue mich sehr, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast und noch viel mehr, dass du die kommenden 3 Wochen nochmal in 3 Teilen zu hören sein wirst. Danke für den Augenblick.
Gerne.
Winter Day Hockey O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur der Ball. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. Oh, it's gone.
Folge 1 der Winter Day Hockey O'Clock Original Series Der Manager wurde präsentiert von Bravis Immo. Bravis Immo bedeutet Beratung, die zuhört, Lösungen, die passen und Entscheidungen, die halten. Das Gespräch soeben mit KAC-Manager Oliver Piloni handelte vom Projektieren. Etwas, das auch in der Welt von Bravis Immo höchste Priorität hat. Denn jedes Projekt wird dort für Sie von Beginn weg von Profis begleitet. Sind Sie Anleger? Wünschen Sie eine 360-Grad-Beratung, wie beispielsweise bei einem Kauf oder Verkauf? Sind Sie auf der Suche nach kompetenter Verwaltung Ihrer Wohnung oder Liegenschaft? Dann sind Sie bei Bravis Immo bestens aufgehoben. Jetzt gleich einen kostenlosen Beratungstermin sichern via office@bravis-immo.at. Das ist office@bravis-immo.at. Bravis Immo. Einfach. Bravissimo.